Sie haben es nicht leicht dieser Tage. US-Touristiker kämpfen gegen das neue Image an, das der Präsident dem Land verpasst hat. Den Reisen ins frühere Traumland hat es geschadet. Brand USA und der US Travel Association bleibt nichts anderes übrig, als im besten Sinne des Wortes in Deckung zu gehen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Dem Geschäft schadet's. Aber das war ja absehbar. Dazu kamen im letzten Jahr die verheerenden Hurricanes, eine Gewaltdiskussion mit schlimmen und zweifelhaftem Ausgang und damit die banale Diskussion, ob man sich als Tourist hinter der Einreise gleich mit einer Pistole ausrüstet, weil die persönliche Sicherheit gefährdet sei. Unterm Strich reichlich Faktoren, die die Arbeit der Touristiker nicht gerade erleichtert hat. Trotzdem, das Land ist nach wie vor bereisenswert. Vieles hat sich auch verbessert, manches wurde wiederhergestellt und einige Regionen sind glücklicherweise ziemlich weit weg vom Polizirkus in Washington. Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 98 mit Rüdiger Edelmann und einigen Schlaglichtern, die so gar nicht zum schlechten Image passen und gerade deshalb erwähnt werden sollen.
The Bicentennial is very important to state history. We obviously have four U.S. presidents who call Illinois home. President Obama, President Ronald Reagan, President Lincoln, and President Ulysses S. Grant. We have the Abraham Lincoln Presidential Museum and Library, and that museum will actually host a brand new exhibit. The name of the exhibit is From Illinois to the White House, and it features the history of the four U.S. presidents who call Illinois home, not only about them, but also the first ladies who served with them.
Die Keys sind sicherlich einer der Hotspots für LGBT-Tourismus in den USA. Da gibt es dann noch zwei, drei andere sehr bekannte Spots. Aber Key West ist sicherlich eine der gay-freundlichsten und gay-bekanntesten Städte in Amerika. Wenn man nach Key West kommt, es ist egal, ob man schwul oder lesbisch oder hetero oder was auch immer ist. Jeder ist willkommen. Und dieser Geist hat eben auch schon seit vielen Jahrzehnten, was ich gerade sagte, andere Leute angezogen, die Künstler angezogen. Und das setzt sich bis heute fort. Und deswegen war Key West immer ein begehrtes Reiseziel für die Gay-Community.
There's a number of things to do in downtown. Also, you can take a boat trip from Bayside Marketplace. Of course, it's the cruise ship capital of the world. The port of Miami is in the heart of downtown. It's very vibrant. You see a lot of young people there now and a lot more infrastructure that didn't exist there because people are living there now where they weren't before.
In modern times, there's been two reports of wolf attacks on humans, and these wolves were sick. Wolves will stay far away from people itself. We have very low population and much wide open spaces for these animals. So viewing these wildlife, most of the time you're not gonna see wolves coming to you or your tour. You're gonna find them and they will be 100 meters, 300 meters away from you. And we use high-powered optics to enjoy the wildlife from great distances. They're not a threat to humans at all.
Man spürt die anderen Themen, die zaghaft an die Öffentlichkeit getragen werden. Gleich ob es um Obama, Gay- und Lesbian-Tourism, Wiederbelebung von Innenstädten oder Naturschutz geht, wacht Amerika langsam aber sicher auf. Schön wär's. Unselige Präsidenten gab es schon immer mal. Neu im historischen Gefühl ist, dass man sich immer öfter auf die Menschen besinnt, die gut waren für das große Land. Dementsprechend besinnt man sich im US-Bundesstaat Illinois auch ganz besonders auf zwei Menschen, die aus Springfield und Chicago stammen. Der Grund dafür ist ganz simpel und wieder heimattreu. Illinois als Staat wird in diesem Jahr 200. Deshalb wird allenthalben gefeiert. Marla Czikowski von Visit Illinois.
2018 is the year that Illinois will celebrate its bicentennial.
2018 feiert Illinois seinen 200. Geburtstag. Die Geschichte ist dabei sehr wichtig für uns, sagt sie. Da waren insgesamt vier Präsidenten, die wir stellen durften. Präsident Obama, Präsident Reagan, Präsident Lincoln und Präsident Grant. Alle haben einen Bezug zu Illinois. Präsident Obama, besonders zu Chicago, dort hat er lange gelebt, oder Präsident Lincoln, er stammt aus der Hauptstadt Springfield. Dort wird es in diesem Jahr auch im President Lincoln Museum und der Bibliothek eine ausgefallene Ausstellung geben. Sie heißt Von Illinois ins Weiße Haus und erzählt die Geschichte unserer vier Präsidenten und vor allem auch die ihrer Frauen. Das große finale Fest wird zum Jahresende im United Center in Chicago stattfinden. Eine Riesenparty zum exakten Geburtstag am 3. Dezember.
And there's going to be a huge bicentennial celebration on the actual birthday, which is December 3rd, 2018.
Und es müsste nicht Illinois sein, wenn da nicht auch die amerikanische Straße schlichthin eine wichtige Rolle spielen würde. Ein großes Event wird auf der Route 66 stattfinden, sagt Mahler. Im August werden wir ein Motorrad-Rally-Festival organisieren. Höhepunkt ist ein Biker-Corso, angeführt von unserem Gouverneur. Er startet in Chicago und führt über die komplette Strecke bis nach Edwardsville im Süden. Das Ganze passiert am 26. August, dem Jahrestag der Verfassung von Illinois. Und man kann sicher sein, es wird noch mehr Veranstaltungen geben, die auch für Touristen interessant sind. Wer nicht historisch feiern möchte, dem empfiehlt Mahler einen Ausflug in die besondere Natur ihres Staates. Das Einfallstor von Illinois ist sicher Chicago, die schönste Stadt des Landes, finden wir, sagt sie. Ihr Tipp: außerhalb könne man natürlich die Route 66 fahren, die Mother Road nach Westen. In Illinois lebt sie noch, inklusive der klassischen Drive-Ins, Hotels und Motels und der klassischen Diner. Und dann, sagt Mahler, gibt es noch 7 besonders schöne Landschaftsrouten. Die bekannteste ist sicher die Great River Road, eine Straße, die die gesamte Westgrenze des Staates am Mississippi entlang führt. Von Galena, 3 Stunden von Chicago entfernt, startet die Strecke nach Süden bis nach Alton, direkt am Mississippi gegenüber von St. Louis. Diese Strecke fahre man am besten im Herbst. Die Zeit der Laubfärbung zwischen Ende September und Anfang November, da sei Hauptsaison an der Great River Road.
Is when the fall colors are changing and that's when people love to drive the Great River Road.
Illinois besinnt sich auf seine Geschichte und insbesondere auf die 2 wirklich wichtigen Präsidenten Barack Obama und Abraham Lincoln. Florida und insbesondere die Inselkette der Keys atmet durch nach den Hurricanes des letzten Jahres und betont seine für amerikanische Verhältnisse eher ausgefallene touristische Stärke. Wir haben Markus Elter von der deutschen Vertretung der Keys gefragt, ob denn wirklich wieder alles steht nach den massiven Schäden im letzten Jahr.
Doch, absolut. Im Grunde kann man sagen, wir sind wieder zurück da, wo wir vor immer waren. Einschränkungen gibt es so gut wie gar keine mehr. Wir haben ja bereits 3 Wochen nach Irma am 1. Oktober 2017 haben wir wieder geöffnet. Da war natürlich die Situation noch ein bisschen schwieriger. Mittlerweile ist die Infrastruktur komplett repariert, der Flughafen ist gemacht, die Brücken sind alle kontrolliert, die Beläge sind gemacht, die Hotels haben wieder geöffnet, 90% der Unterkünfte sind wieder verfügbar und alles, was an Zerstörung da gewesen ist durch Irma, ist auch weggeräumt. Also man sieht es noch teilweise natürlich an der Natur, dass zum Beispiel Bäume wieder aufgepflanzt werden müssen. Aber die Keys sind wieder 100% zurück im Geschäft. Alle Parks haben offen, die Campingplätze haben geöffnet, die Sehenswürdigkeiten haben auf. Also es ist alles wieder ganz normal in Key West. Wir haben Glück gehabt. Wir haben Glück gehabt im Vergleich zu anderen Gegenden der Karibik.
Wie wirkt sich das eigentlich aufs Meer aus? Also wenn ich jetzt in Key Largo an John Pennekamp State Park denke, Korallenriffe, ist das auch letztendlich so ein Hurricane, eine Katastrophe für einen Unterwasser-State Park?
Kann es sein, haben wir uns auch gefragt. Also ich bin kein Taucher, da habe ich die Kollegen gefragt. Es kann passieren, wenn dann die Wellen so extrem sind, dass sie können die Korallen angreifen. Aber wir haben auch da Glück gehabt. Das Korallenriff ist unbeschädigt aus Irma herausgekommen in dem Fall. Das heißt, der Tauchspot und die Tauchdestination Florida Keys und Key West ist auch völlig erhalten.
Was ist das Besondere an den Keys?
Das Besondere an den Keys ist sicherlich der Mix an Menschen, die da leben und dann natürlich die geografische Lage. Es ist wirklich diese längste Sackgasse der Welt, so wie wir das immer nennen. Diese aufgereihte Perlenschnur von Inseln, die 200 Kilometer ins offene Meer hineinstürmen. Und ich glaube, das ist eine einmalige geografische Naturlandschaft, die man so sonst nirgendwo anders finden kann. Wir sind nicht die klassische Stranddestination. Wir haben nicht diese extremen Strände wie auf der Golfseite. Das Korallenriff lässt das gar nicht zu, das hält das davon ab. Was man bei uns aber machen kann, ist, man kann wunderbar natürlich Outdoor machen, Wassersport. Es ist eine einzigartige Tauchdestination. Es ist das größte lebende Korallenriff der USA. Man kann hervorragend essen gehen und die Keys haben eine sehr spannende Geschichte. Wenn man bedenkt, wer alles auf den Keys gelebt hat, es hat immer sehr viele Künstler angezogen, Schriftsteller, Hemingway hat da Jahrzehnte gelebt. Ein sehr buntes Volk, ein bisschen eine Hippie-Gemeinschaft von Leuten, die sehr freigeistig denken und die auch diesen freien Geist gesucht haben. Also man wollte sich und will sich keine Vorschriften machen lassen. Und sie bezeichnen sich auch selber nicht wirklich als Amerikaner. In einem leicht scherzhaften Ton sagt man ja, wir sind Bewohner der Conch Republic. Die Conch ist diese Seeschnecke, die ein Symbol für die Keys geworden ist. Also die Keys sind sehr bunt, sehr freigeistig, sehr liberal. Man hat schon auch dieses Karibische auf den Keys.
Und soweit ich weiß, auch eine der führenden und ich glaube auch eine der ersten, gerade was Freigeist betrifft, wobei ich das, die Begrifflichkeit ja gar nicht verwenden möchte, wenn es um Gay and Lesbian Travel geht.
Die Keys sind sicherlich einer der Hotspots für LGBT-Tourismus in den USA. Da gibt es dann noch zwei, drei andere sehr bekannte Spots. Aber Key West ist sicherlich eine der gay-freundlichsten und gay-bekanntesten Städte in Amerika. Wenn man nach Key West kommt, es ist egal, ob man schwul oder lesbisch oder hetero oder was auch immer ist. Jeder ist willkommen. Und dieser Geist hat eben auch schon seit vielen Jahrzehnten, was ich gerade sagte, andere Leute angezogen, die Künstler angezogen. Und das setzt sich bis heute fort. Und deswegen war Key West immer ein begehrtes Reiseziel für die Gay-Community. Und das ist nach wie vor in den USA fast einzigartig.
Es gab ja nun in den letzten zwei Jahren Annäherungen an Kuba. Nun liegt ja nun, wenn man von dem Southernmost Point ausgeht, ich glaube ja mal gerade knappe 90 Meilen bis nach Kuba. Da war ja, glaube ich, auch mal die Rede von einer Fähre, die nach Kuba rüberfahren sollte. Gibt es die eigentlich?
Die Fähre gibt es noch nicht. Also da muss ich auch wirklich sagen, meines Wissens nach nicht, weil da gibt es auch jeden Tag neue Informationen. Es gibt Veranstalter, die machen Tagesausflüge von den Keys nach Kuba mit dem Flugzeug. Man kann also eine Tagestour machen. Und ich weiß, dass die Fährveranstalter bzw. die Bootsbetreiber sitzen alle und scharren ein bisschen mit den Hufen und fragen sich, wann es losgehen kann, weil die warten alle darauf, dass die letzten Lizenzen kommen. Es wird eine Fähre geben. Es ist nur noch nicht klar, wann es sie geben wird. Aber da sitzen mehrere Firmen dran, die gerne natürlich davon profitieren möchten. Es wird kommen. Es kann in einer Woche sein, es kann in einem Monat sein, ich weiß es nicht genau, aber es wird kommen.
Bleibt der offene Faktor Trump, der ja schon einige Reiseerleichterungen während seiner Amtszeit wieder zurückgedreht hat. Das betrifft auch einen Großteil der Ex-Kubaner in Miami. Allerdings sieht hier das Meinungsbild teilweise sehr viel anders aus und ist bei den Hardcore-Exilanten teilweise auf Trump-Kurs. Nichtsdestotrotz hat sich auch in der größten karibischen Metropole der USA viel verändert. Wenn man ein paar Jahre zurückschaut, war klar, dass Touristen in der Regel am Flughafen ankamen und sich von dort aus direkt in Richtung Miami Beach bewegten. Das hat sich verändert, erzählt uns Susie Sponder von Greater Miami and the Beaches. Downtown Miami sei nicht mehr wiederzuerkennen.
Downtown is the area in Miami, which is having the most revitalization now.
Downtown Miami hat die intensivste Revitalisierung hinter sich gebracht. Die Zahl der Menschen, die in Downtown wohnen, hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Früher haben die Leute dort nur gearbeitet und nach Feierabend war alles leer. Das hat sich geändert. Außerdem haben zwei neue Museen im Vorgarten von Miami, wie wir sagen, aufgemacht. Also direkt an der Biscayne Bay. Das Frost Wissenschaftsmuseum, eins von drei Museen in der Welt, das ein Planetarium, ein Aquarium und Ausstellungsfläche besitzt. Und es ist darüber hinaus das modernste Wissenschaftsmuseum der Welt. Seinen Campus teilt es mit dem Paris Museum of Art, einem Museum für zeitgenössische Kunst. Vom Campus aus schaut man direkt auf den Hafen. Es ist wirklich eine außergewöhnlich schöne Lage mitten im Herzen von Downtown. Dann gibt es ein neues Einkaufszentrum im Finanzdistrikt, das Milliardenprojekt Pre-Carroll City Center. Da kann man einkaufen, aber auch wunderbar essen gehen. Total trendy sind jetzt die sogenannten Food Halls, also viele Restaurants unter einem Dach und einem Thema. Das im Brickell City Center heißt La Centrale und ist italienisch.
A new shopping district there, a new food hall which is one of the other trends that you see in Miami, is food halls. So these are large, multi-restaurant concepts that are housed in one location. And the one that opened at the Brickell City Center is called La Centrale, and it's an Italian food hall.
Und so, Susi, da sind noch ein paar weitere Attraktionen.
There's a number of things to do.
Es gibt noch eine Menge Neues mehr, meint sie. Mach eine Bootsfahrt vom Bayside Marketplace aus. Sie führt direkt in den größten Kreuzfahrthafen der Welt. In Downtown ist jetzt richtig was los. Viele junge Leute und sehr viel mehr Infrastruktur, denn die Menschen leben jetzt dort. Das gab's früher nicht. Die Wiederbelebung strahlt auch auf die Nachbarschaft aus, mit Galerien und Boutiquen im Design- und Kunstviertel. Die neue Infrastruktur, sagt Susi, steht für sich selbst. Es gibt auch jede Menge neue Hotels dort und Kriminalität ist auch kein Thema mehr. Es hat sich komplett verändert, wenn man es mit der Zeit vergleicht, die viele in Erinnerung haben. Da kann man nur sagen, Glückwunsch auf, dass es weiter bergauf geht, mitten in Miami. Wofür stehen die USA noch richtig? Für den Mythos vom Wilden Westen, für unendliche Natur. Auch die Nationalparks haben im letzten Jahr einen erheblichen Gegenwind aus Washington bekommen. Präsident Trump gab ein uneinheitliches Bild ab. Auf der einen Seite redete er von Privatisierung und von Etatkürzungen, auf der anderen Seite spendete er für die Nationalparks. Nur 2 Milliarden Dollar Etatkürzung können nicht durch seine private Spende von 78.000 Dollar ausgeglichen werden. 3/4 der Nationalpark-Board-Mitglieder legten im Lauf des letzten Jahres das Amt nieder. Keine gute Ausgangslage. Die Natur ist geblieben und ihre Pflege müsste sich in großen Teilen selbst finanzieren, was natürlich nicht funktioniert. Denn wenn Eintrittspreise in die Parks kostendeckend sein sollen, dann sperren sie zwangsläufig viele Besucher aus, die sich das nicht mehr leisten können oder wollen. Ein Teufelskreis. Gerade in naturreichen Regionen ist das touristische Interesse aber nicht kleiner geworden und das ist gut so. Ein Beispiel, das Gebiet um Jackson Hole in Wyoming. Der Grand Teton National Park liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Jackson. Der Yellowstone Park ist in Tagesausflugsentfernung. Und Natur, sagt Kent Elliott von der Jackson Hole Handelskammer, ist die Grundlage unseres Geschäfts. Dabei meint er hauptsächlich den Sommer. Für uns vermutlich überraschend.
Yeah, you're absolutely right. Jackson Hole, our high season is actually in the summertime.
Du hast schon richtig verstanden, sagte er. Unsere Hauptsaison liegt tatsächlich im Sommer. Leute kommen zwar im Winter, weil wir ein Top-Skigebiet haben, aber auch im Winter gibt es viel mehr zu tun als Skifahren. Man kann in den Yellowstone Nationalpark fahren, du kannst Tiere beobachten in der ganzen Region, Schneeschuh wandern, Hundeschlitten fahren. Die Leute denken oft an uns nur als Winterziel, aber unsere Hochsaison findet im Sommer statt.
People think of Jackson sometimes as a winter destination because of the skiing, but our high season is in the summertime.
Da geht es in Jackson Hole übrigens wie vielen anderen Orten in den Rocky Mountains, denn der Sommer hat viel zu bieten.
I always tell people the first thing they need to do is take a wildlife Safari Tour.
Ich sage immer allen, macht zuerst mal eine Wildlife Safari Tour und lernt, wie ihr euch bei Tierbeobachtung verhalten müsst. Hauptattraktion im Sommer ist Wildwasser-Rafting und du solltest auf jeden Fall mit unserer Seilbahn ganz nach oben fahren. Einen besseren Ausblick kriegst du nicht. An guten Tagen sieht man große Teile von Wyoming und in der Ferne auch Idaho und Montana. Ziemlich faszinierend. Sollte man ausprobieren.
You can see Idaho, Montana and all lots of ranges throughout Wyoming. It's pretty phenomenal.
Wirklich gefesselt haben mich bei den Aktivitäten aber die Tiersafaris. Die gibt es ganzjährig. Im Winter ist es letztlich sogar noch bequemer, sagt Jody Tibbetts. Senior Guide bei den Jackson Hole Wildlife Safaris.
All the animals that are in our region are what we call vertical migrators. So they will spend the summers in the higher elevations, most of the way up on the mountains.
Alle Tiere bei uns sind sogenannte Senkrechtmigranten. Im Sommer sind die Tiere in den Bergen und schwer auszumachen. Aber sobald im Winter der Schnee bis in die Tallagen fällt, meint Jody, wandern auch die Tiere nach unten. Die Tallage ist knapp 2000 Meter tiefer und dorthin kommen dann zum Überwintern Rentiere, Elche, Rotwild, Bisons, Berglöwen, Bären und auch Wölfe. Die Wölfe folgen den Rentierherden. Sie sind ein wichtiger Teil unseres Ökosystems. Sie sorgen dafür, dass es keine Überpopulation und auch keine Krankheiten gibt. Das ist auch einer der Gründe, warum man zum Beispiel 1995 im Yellowstone Park wieder Wölfe angesiedelt hat. Dort gibt es ein Jagdverbot und die Wölfe halten die Balance aufrecht, was die Menge an Rentieren oder Bisons betrifft. Das schützt den Naturkreislauf besser, als wenn wir Wölfe jagen oder sie im Winter füttern.
And they do their job maintaining proper migration paths for elk. Elk were able to just roam wherever they wanted without predators. And these elk have been put back into their traditional migration paths. So it's really protecting the environment more than just feeding the wolf packs.
Eine Diskussion, die wir ja auch in Deutschland führen seit der Rückkehr von Wolfsrudeln. Doch wie gefährlich sind denn die Wölfe für den Menschen, wenn sie im Winter im Tal heimisch sind?
In modern times there's been two reports.
Jody meint, in der jüngeren Gegenwart gab es nur zwei Angriffe von Wölfen auf Menschen und diese Tiere waren krank. Wölfe werden sich immer fernab von Menschen aufhalten. Die Population ist gemessen an der Fläche auch immer noch sehr gering. Bei unseren Safaris machen wir die Erfahrung, dass sich Wölfe nicht nähern. Sie halten mindestens 300 Meter Abstand und wir beobachten sie dann per Fernglas. Sie sind keine Gefahr für Menschen.
And we use high-powered optics to enjoy the wildlife from great distances. They're not a threat to humans at all.
Ein Paradies mit einem natürlichen Kreislauf und die Menschen sind lediglich Beobachter. Alleine deshalb ist es wichtig, dass die professionelle Betreuung der Nationalparks erhalten bleibt. Nun ist Jackson Hole weit entfernt von uns. Wie kommt man hin und welche Infrastruktur kann ich als Besucher erwarten? Kent Elliott hat die Antwort.
We have direct flights from around the country in the United States. So if you can fly from Germany, Frankfurt to Denver.
Wir haben direkte Flüge aus großen Teilen des Landes. Von Deutschland aus gibt es Verbindungen direkt nach Jackson Hole über Denver, Chicago, Atlanta, Dallas und im Winter auch aus Newark. Was die Unterkünfte betrifft, haben wir alles von Motels über Bed and Breakfasts bis zu exklusiven 5-Sterne-Resort-Hotels. Das geht wahlweise in der Stadt oder in Teton Village, unserem Skigebiet. Das gleiche gilt fürs Essen. Jackson Hole ist unter den Top 5 der Orte unter 10.000 Einwohnern in Sachen Gastronomie. Das liegt an der hohen Dichte von Millionären und Milliardären in unserem Landkreis. Die legen Wert auf High-End-Dining. Aber es geht auch günstiger. Wir haben auch ganz normale Lokale mit Hamburgern und Fritten.
So we've got anywhere from High-End-Dining to the local comfort food of burgers and fries.
Egal zu welcher Jahreszeit, ganz billig ist eine Reise dorthin nicht, aber sie bietet ein unglaublich großes Naturerlebnis. Umso wichtiger, dass man Natur- und Nationalparks unter staatlicher Kontrolle und Finanzierung behält. Es gilt also, vieles wieder zu richten und auch in politische Ordnung zu bringen. Man kann nur hoffen, dass genau dies gelingt, denn dann klappt es auch wieder besser mit dem Tourismus. Deutsches Reiseradio mit einem USA-Special recherchiert und eingesammelt auf der Tourismusbörse in Berlin. Abonnieren Sie doch bitte unseren Podcast und unsere Homepage. Bringt viel und kostet nichts. Danke fürs Zuhören und bye bye.